Wir beschäftigen uns heute mit der Identität, die wir in Christus haben dürfen. Ich habe mich riesig auf diesen heutigen Taufgottesdienst gefreut. Mein Kleinglaube hatte bloß mit 2 Taufen gerechnet und dann waren es plötzlich 4 Personen. Ich will mir dies zum Anlass nehmen, mehr von unserem großen Gott zu erwarten und auch zu erbitten. Er bewegt Herzen auch in unserer Zeit. Und die Taufe ist nicht irgendein Fest, sondern, wie es Stefan bereits vorgelesen hat, ein zentraler Teil des Missionsbefehls am Ende des Matthäus-Evangeliums. Und darum lese ich diesen Missionsbefehl noch einmal. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Als Gemeinde dürfen wir in seiner Allmacht und in der Gewissenheit seiner Allgegenwart Völker lehren. Wenn sie diese Lehre verstanden und für sich in Anspruch genommen haben, dürfen wir sie auf den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist taufen und sie in allen seinen Geboten unterrichten, damit ihr Leben gelingt und sie ein Wohlgeruch für ihre Mitmenschen sein dürfen. Wir schauen uns heute 4 Personen an, wo es um direkt oder indirekt eine Taufe geht. Indirekt darum, weil ich zuerst einen Text aus dem Alten Testament nehme und dort kennt man die Taufe an für sich noch nicht. Aber es ist so ein Vorläufer. Wir finden diese Geschichte in 2. Könige 5, 1 bis 18. Es geht um Naaman, einen syrischen General, der an Aussatz erkrankt ist. Aussatz als Zeichen für die Sünde, die einen auffrisst und verunstaltet, die einen entstellt, hoch ansteckend macht und so zum Ausschluss aus der Gesellschaft führte. Für Juden war Aussatz besonders schlimm, da der Aussatz auch vom Gottesdienst und somit vom Opfer und damit auch von der Versöhnung ausschloss. Gewissermaßen eine tödliche Einbahnstraße. Gemeinschaft gab es nur noch mit Kranken. Naaman scheint sozial nicht vollständig isoliert gewesen zu sein. Er war ja auch kein Jude, sondern er war Syrer, Aramäer. Jedenfalls darf er mit einer kleinen Formation nach Israel reisen. Seine junge israelitische Sklavin gab ihm diesen Reisetipp. Erstaunlich, sie, die erlebt hat, dass Gott ihre Gefangennahme und Deportation zuließ und sie nun Sklavin ist, glaubt nach wie vor an Gottes Allmacht und damit auch an die Heilung für ihren Gebieter. Sie hat in allem Verlust, den sie erleiden musste, ihren Glauben nicht verloren. Dieser Glaube ist umso größer, wenn wir uns bewusst sind, dass die Heilung von Aussätzigen in der damaligen Zeit sehr selten war. Jesus bezieht sich auf diese Geschichte in seiner Predigt in Nazareth, in Lukas 4, 27. Naaman nun kommt mit großen Erwartungen und nicht mit leeren Händen. Gesundheit durfte schon damals etwas kosten. Und als General wird er sehr wohlhabend gewesen sein. Er ist intelligent, körperlich fit, wenn auch nun angeschlagen und genießt ein hohes Ansehen. Ihm muss man nichts schenken. Andere haben Respekt vor ihm. Er scheint auch nicht so einfach ersetzbar gewesen zu sein, ansonsten hätte ihn sein König nicht zum Feind gesandt, um sich Hilfe zu erbitten. Nun taucht er ein in eine Welt, in der seine Leistung und sein Vermögen nichts zählt. Der König Joram kann nichts machen und sendet ihn zum Propheten Elisa. Elisa bleibt bequem drinnen sitzen und sendet einen ganz einfachen Diener zu ihm hinaus vor die Haustür. Schlussendlich erhält er eine simple Anweisung. Naaman wird einzig dazu aufgefordert, sich 7-mal im Jordan unterzutauchen. Kein spektakulärer Heilungsgottesdienst, keine Möglichkeit, sich seine Gesundheit zu kaufen. Nein, einfach nur die Aufforderung, eine scheinbar sinnlose Anweisung zu befolgen. Ohne seine Unterstellten wäre er mürrisch zurückgekehrt. Sie bauen ihm die Brücke, ermutigen ihn zum Glaubensschritt. Als er seinen Stolz ablegt und nicht länger Zorn seine Gedanken prägt und er der Anweisung Folge leistet, geschieht etwas Gewaltiges. Mehr als er sich erhofft hatte. Seine Haut wird perfekt wiederhergestellt. In Vers 14 steht nämlich, dass seine Haut so glatt wurde wie die eines kleinen Jungen. Und ich denke, er hatte sicher auch ein paar Narben aus den Schlachten. Keine Kosmetik und keine Kur bringt dies hin. Nur Gott kann uns vollständig wiederherstellen und uns von unserer Vergangenheit und unseren Sünden reinigen. Die körperliche Heilung ist aber nur Teil von etwas viel Größerem, das geschehen darf. Naaman erkennt, dass Jahwe nicht bloß eine der vielen lokalen Gottheiten ist, und so bezeugt er als heidnischer General in Vers 17b, denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Ja, unser Herr ist allmächtig, er ist der einzig wahre Gott und nur er allein verdient unsere Anbetung. Naaman befolgte die zeichenhafte Handlung und wurde äußerlich, aber auch innerlich rein, weil er plötzlich sehr viel verstand. Das Ganze geschah im selben Fluss, in dem einige Jahrhunderte später sich unser Herr Jesus von Johannes dem Täufer taufen ließ, um sich mit unseren Sünden zu identifizieren. Jesus wiederholte dieses Wunder der Aussatzheilung mehrfach und brachte das Heil für alle Nationen. Naaman war gewissermaßen ein Vorläufer. Der Todgeweihte wurde vollständig wiederhergestellt. Wir haben damit eine wunderbare Illustration für einen Text aus dem Römerbrief. Römer 6, 4 bis 10. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist, von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Dieses Sterben und Auferwecktwerden ist so entscheidend. Und es braucht dieses sichtbare Zeichen der Taufe, dieses vollständige Untertauchen. Es ist ein Bekennen und Bezeugen der eigenen Schuldhaftigkeit und der Möglichkeit des Neuanfangs nicht aus sich selbst, sondern aus ihm. Ich identifiziere mich mit Christus, mit dem, was er durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung für mich getan hat. Er ist mein Befreier aus dem ewigen Tod und lässt mich ein ewiges Leben voller Hoffnung und Zuversicht beginnen. Ein Leben, in dem die Gemeinschaft mit ihm, unserem Schöpfer, wiederhergestellt ist. Ich darf die Sünde, die alles innerlich, aber auch äußerlich zerfrisst, abwaschen lassen. Ich akzeptiere seine heilsame Herrschaft über meinem Leben und lasse alles Todbringende zurück, da er für mich den Tod überwunden hat. Was Naaman erleben durfte, darf auch heute geschehen. Gott will Menschen aus allen Nationen heil werden lassen. Dies erkennen wir in der bereits erwähnten Predigt von Jesus in Nazareth oder auch in Johannes 10,16, wo Jesus die anderen Schafe erwähnt und bezeugt, dass er Hirte einer Herde sein wird. Er braucht dazu ganz einfache Menschen wie dich und mich. Das Mädchen, die Sklavin Naamans Haushalt, hatte den Mut, die sozialen Schranken zu durchbrechen und ihrem Gebieter Jahwe zu bezeugen. Für sie war Jahwe so real und sie hatte bereits begriffen, dass Jahwe nicht einfach nur ein Gott der Juden ist. Das Reinigungsbad, gewissermaßen der Vorläufer der Taufe, wird im Alten Testament mehrfach erwähnt. Gerade auch im Kontext von Aussatz wird nach dem entsprechenden Opfer auch die mehrfache Reinigung mit Wasser gefordert. Opfer und Wasserbad waren Voraussetzung zur Wiederherstellung der Gemeinschaft und Beendigung des Ausschlusses. Wenn wir in der Zeit nach vorne gehen, begegnen wir in Matthäus 3 Johannes dem Täufer. Er ruft seine Generation zur Buße auf. Persönliche Buße soll den Weg ebnen für den kommenden Messias. Als öffentliches Bekenntnis der eigenen Schuld lassen sich viele von ihm im Jordan taufen. Sie verlassen den religiösen Trott und gehen zu ihm hinab durch die Wüste an den Jordan. Er predigt an einem Ort ohne Komfort und seine Botschaft würden wir heute wohl als zu hart empfinden. Taufe ist immer auch, wie schon erwähnt, ein persönliches Bekenntnis zur Schuld, ein Eingestehen, dass man auf Hilfe angewiesen ist, da man die eigene Vergangenheit nicht ändern kann und aus sich selbst keine Vergebung erlangen kann. Viele kommen zu Johannes. Er hat aber die Größe, eigene Jünger in die Nachfolge Jesu zu senden. Er sammelt sie nicht für sich, sondern für ihn. Er bereitet sie auf seine Botschaft vor. Und so begegnet Paulus in Ephesus 12 Männern, die bloß die Taufe des Johannes kannten. Marian hat es schon erwähnt am See. Er erklärt ihnen das Evangelium und so lassen sie sich erneut taufen und werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Am Pfingsten wird die erste Gemeinde mit einer Massentaufe gegründet. Die Predigt dringt in die Herzen der Zuhörer. Petrus fordert sie auf, Buße zu tun und sich taufen zu lassen. All diejenigen, die das Wort aufnehmen, lassen sich taufen und werden damit mit dieser Taufe Teil der Gemeinde. Wir finden hier kein persönliches Abwägen, ob es nun an der Zeit ist, sich taufen zu lassen. Es ist vielmehr ein logischer Schritt und Voraussetzung, um zur Gemeinde zu gehören. Für uns tönt das vielleicht ganz einfach, aber der Schritt hatte eine große Tragweite, als uns im ersten Moment bewusst ist. Seit 50 Tagen erzählt man in Jerusalem, dass die Jünger Jesu Leichnam gestohlen haben. Alles bloß Lug und Betrug sei. Die Glaubwürdigkeit der Jünger wurde somit systematisch in Frage gestellt. Sie treffen sich, wenn auch nicht in der Öffentlichkeit. Durch die Taufe identifizieren sich nun Menschen mit diesem gekreuzigten und auferstandenen. Christus. Sie berufen sich auf einen Gerichteten, Geächteten und Verstoßenen. Sie schließen sich dieser Gemeinde an und grenzen sich damit auch ab. Sie hatten sehr viel zu verlieren und ihre irdische Zukunft war höchst ungewiss. Wenig später lesen wir aber in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde ein hohes Ansehen genoss, weil sie sich mit Christus identifizierten, ihn somit als Messias bezeugten, segnete er auch ihr Zeugnis. Wenn wir uns zu ihm bekennen, bekennt er sich zu uns. Und dies hat Folgen. Wenn wir wirklich bereit sind, wie die Täuflinge, uns selbst, unsere Ehre, unseren eigenen Möglichkeiten zu sterben, kann er zu wirken beginnen. Nur wenn das Samenkorn in die Erde fällt, kann es vielfältige Frucht bringen. Nebst dieser Massentaufe finden wir in Apostelgeschichte 8 bis 10 noch drei persönliche Taufen, die uns ganz unterschiedliche Aspekte aufzeigen, damit wir dieses Zeichen noch besser verstehen können. Das erste Zeichen finde ich besonders schön. Es ist der Kämmerer aus Äthiopien in Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Der Kämmerer aus Äthiopien hat eine Pilgerreise nach Jerusalem gemacht. Er suchte Gott und er bezahlte ein Vermögen, um sich die Jesaja-Rolle zu kaufen. Sein Besuch war aber nicht einfach. Als Eunuch, eine Bezeichnung für einen kastrierten Mann, und Heide hatte er einen doppelten Grund, warum er nicht in den Tempel reingehen konnte. Er konnte nicht für sich opfern lassen und somit gab es auch keine Vergebung. Leider lernte er auch die Gemeinde nicht kennen. Und so geht er zurück von dieser erwartungsvollen Reise auf den Heimweg. Er war ganz nahe dran, aber er kommt selbst nicht weiter. Er bemüht sich. Er liest aus dem Propheten Jesaja die Rolle, die er gekauft hat, und er versteht es nicht. Die Stelle, die er liest, muss für ihn sicher sehr ermutigend gewesen sein, denn Jesaja verkündet, dass die Zeit kommen wird, wo der Zugang zu Gott auch für Eunuchen wie ihn frei sein wird. Er selbst hat es aber nicht erlebt und die Schriftrolle ist für ihn ohne Unterweisung durch den Heiligen Geist nur schwer verständlich. Jesus schickt Philippus auf die wüste Straße gegen Gaza. Der Kämmerer ist schon fast weg, seine Reise ist schon fast vorbei, aber Gott geht ihm nach. Er reist Philippus aus Samarien, das gerade eine Erweckung erlebt, und sendet ihn an diesen wüsten Ort. Philippus legt ihm das Gelesene aus, sodass er erkennen kann, dass Christus draußen vor der Stadt gelitten hat. Gott war in seinem Sterben zugänglich. Es gab keine Grenzen und mit seinem Tod hat er die Begegnungsschranken endgültig niedergerissen. Nun gibt es für den Kämmerer kein Halten mehr. Sobald er Wasser sieht, wünscht er die Taufe. Dies ist eine der wenigen Begebenheiten, in denen der Wunsch nach der Taufe vom Täufling geäußert wird und der Täufling nicht auf eine Aufforderung reagiert. Wir kommen zu Paulus in Apostelgeschichte 9. Paulus, ein der wahre Israelit, zugehörig zu Gottes Volk, ein Verfolger all derjenigen, die sich mit Christus identifizieren. Ein vermeintlich Sehender begegnet Christus und wird plötzlich physisch blind. Jeder, der sich taufen ließ und sich damit der Gemeinde anschloss, musste wegen ihm um sein Leben fürchten. Nun erkennt er, dass seine bisherige Identität wertlos ist. Er hat nicht wirklich Gott gedient, nicht auf ihn gehört. Stattdessen hat er einen verbissenen, persönlichen Kampf geführt. Jesus begegnet ihm vor Damaskus, aber nun sendet er Hananias zu ihm. Hananias windet sich zuerst aus Angst. Er kennt aber Gottes Stimme und befolgt dann treu seine Anweisungen. Er darf erleben, wie Paulus geheilt vom Heiligen Geist erfüllt wird und darf ihn taufen. Paulus ändert seine Identität. Er gehört neu zur Gemeinde. Seine Taufe ist ihm so wichtig, dass er sein dreitägiges Fasten erst danach bricht. Wie ist es mit uns? Rechnen wir damit, dass Jesus Menschen, die ihn lästern und seine Gemeinde verunglimpfen, verfolgen, begegnen kann, sodass ihr Lebensziel, sich ihre Identität radikal ändert? Können wir Gottes Stimme so gut hören, dass wir vertrauensvoll und gehorsam solche Menschen bei ihren ersten Glaubens- und Gehorsamsschritten begleiten würden? Sein Identitätswechsel war anschließend ein riesiges Zeugnis und Gott hat Paulus Leidenschaft in die richtige, wenn auch schmerzhafte Richtung umgelenkt. Seine neue Identität brachte ihm sehr viel Leid und Spott von seinen alten Freunden, aber auch von griechischen Philosophen. Am meisten schmerzen ihn vermutlich die Kämpfe in den Gemeinden selbst. All dies hätte er nicht durchstehen können, wenn er sich eine eigene neue Identität aufgebaut hätte. Nein, nach seiner Taufe war seine Identität in Christus. Er prägte sein ganzes Leben und Streben. Und die dritte Person in Apostelgeschichte 10 ist Cornelius, wieder ein Offizier. Ein römischer Offizier, der nach Gott und seiner Gerechtigkeit sucht. Seine Stationierung in Israel, in Caesarea, ist für ihn ein Segen, aber auch er hat keinen Zugang zum Heiligtum. Egal, was er tut, was er versucht, als guter Mensch zu leben, er darf als Heide nur in den Vorhof der Heiden und nicht in den Tempel. Für ihn gibt es auch kein Opfer. Ich finde es genial, wie Gott ihm und Petrus in je einer Vision begegnet und damit die bestehenden Hindernisse durchbricht. Am Karfreitag war zwar mit dem Zerreißen des Vorhangs der Zugang zum Allerheiligsten offen, aber die kulturellen Hürden aufgrund der Reinheitsgesetze zwischen gläubigen Juden und Heiden waren damit noch nicht beseitigt. Dies dürfen wir nun in Apostelgeschichte 10 erleben. Gott öffnet Türen und damit den Zugang zu ihm. Er schafft die Voraussetzungen für Gemeinschaft in einem neuen geistlichen Volk und mit ihm. Diese drei Geschichten stehen für die Bedeutung der Hinwendung und Taufe der gesamten Menschheit. Denn jede dieser drei Personen ist je ein Nachfahre von einem Sohn von Noah. Der Kämmerer aus Äthiopien ist ein Nachfahre Hams. Er wurde von Noah verflucht und Gott erbarmt sich auch ihm. Er durchbricht diesen Fluch und hebt auch die Verstümmelung, die Menschen zugefügt haben, auf. Er stellt sicher, dass er verstehen kann und lässt ihn nach der Taufe fröhlich in seine Heimat ziehen. Sein Glaube ist nicht länger an einen letztendlich unerreichbaren Ort als Zentrum gebunden. Paulus als Nachfahre von Sem, der Gesegnete, auch er benötigt die Erlösung durch Christus. Und Gleiches gilt auch für den Offizier der Besatzungsmacht, ein Nachfahren Japhets. In der Taufe identifizieren wir uns mit unserem Messias, unserem König. Er bietet sich als König für die gesamte Menschheit an. Er schafft etwas völlig Neues, Versöhntes. Nationale Eigenheiten, persönliche Vorzüge und Stolz müssen auf der Strecke bleiben, weil er uns viel mehr zu bieten hat. Er will und kann uns als Einzelne, aber gerade auch als Gemeinde erneuern und ganz neu Kraft und Kreativität zum persönlichen Zeugnis über die inklusive und ewige Identität in ihm geben. Amen.